NDR Info. Blickpunkt Diesseits.
Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. Die Familiensynode in Rom ist gleich unser Thema. Außerdem in dieser Sendung: Wie viel Religion verträgt der säkulare Staat? Über diese Frage diskutierten in Hamburg Politiker und Theologen. Und Luther im Einkaufswagen, eine Glosse über das Reformationsjubiläum. Doch zuerst blicken wir nach Rom. Mit einer Messe im Petersdom ist am Vormittag die Vatikanische Familiensynode zu Ende gegangen. 3 Wochen lang haben in Rom Papst Franziskus, rund 300 Bischöfe, Ordensleute und einige Laien über das katholische Verständnis von Ehe, Familie und Sexualität gerungen. Im Mittelpunkt der kontroversen Diskussionen stand vor allem der Umgang der katholischen Kirche mit den wiederverheirateten Geschiedenen. Nach katholischer Lehre ist die Ehe ein Sakrament. Die Ehe ist von Gott gespendet und unauflöslich. Andererseits lassen sich auch viele Katholiken scheiden und heiraten ein zweites Mal. Damit leben sie aber in Sünde, so die offizielle Sicht der Kirche. Die wiederverheirateten Geschiedenen werden von den Sakramenten wie der Eucharistiefeier ausgeschlossen. Bei der Synode ging es aber auch um eine neue Sprache der Kirche, um die große Lücke zwischen der Lehre und dem Leben vieler Katholiken zu schließen. Nach dem Ende der Beratungen hat Florian Breitmeier telefonisch mit dem Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode gesprochen, der an der Synode teilgenommen hat.
Herr Bischof, das Abschlussdokument der Synode liegt vor. Alle 94 Abschnitte wurden mit 2/3 Mehrheit angenommen. Sie hatten vor dieser Synode gesagt, Sie hoffen, dass am Ende keine Türen geschlossen sind und ein differenzierter Blick auf einzelne Themen möglich ist. Hat sich Ihre Hoffnung erfüllt?
Ja, das kann ich wirklich sagen. Ich habe nicht erwartet, dass alles mit 2/3 Mehrheit durchgeht. Und der Blick ist wirklich in viele, viele Situationen hinein, in dem Papier sehr differenziert. Es wird immer wieder aufgezeigt, auch die unterschiedlichen Situationen und dass man denen mit Verständnis begegnen soll. Es ist eine sehr positive Sprache.
Ich möchte auf den Aspekt der wiederverheirateten Geschiedenen gern nochmal eingehen. Das war ja ein großes Thema in Deutschland und die deutsche Sprachgruppe hatte sich ja für eine stärkere Berücksichtigung des Einzelfalls ausgesprochen, neben den bisher geltenden Regeln in dieser Frage. Und nun zeigt sich ja in dem Abschlussdokument, in dem Passus 85, dass also in einem Beichtgespräch tatsächlich auch nach einer Lösung gesucht werden kann, Gewissensentscheidung. Und es ist dort klar formuliert, dass nach einer gewissenhaften, ernsthaften Reflexion auch das Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes gestärkt werden soll. Ja. Und diese Barmherzigkeit Gottes ja niemandem verwehrt werden kann. Das ist doch ein Weg über den Bußgang, dann doch auch in begründeten Einzelfällen anhand klarer Kriterien durchaus auch, dass die Kommunion für Wiederverheiratetgeschiedene in Einzelfällen möglich werden könnte.
Die Tür dafür ist geöffnet. Wir haben das Dokument ja dem Papst übergeben. Wir müssen ja abwarten, wie er auch damit umgeht. Aber es ist auf jeden Fall ein Erfolg auch für das, was der Papst immer auch mit dieser Synode anstoßen wollte, einen sehr differenzierten und offenen Weg zu gehen. Und das finde ich bei den Auseinandersetzungen, die ja während der Synode waren, wo die Stimmung noch immer so ein bisschen rauf und runter ging, ist das eine öffnende und gute Botschaft.
Jetzt heißt es, dieser Passus hat gerade eine Stimme Mehrheit gefunden, dass die 2/3 Mehrheit zustande kommt. Was war da Ihr erster Gedanke, als das Abstimmungsergebnis bekannt war?
Ja, ich war persönlich sehr froh, weil ich gar nicht mit 2/3 Mehrheit gerechnet habe, nach dem, was auch schon alles vorher dazu gesagt worden ist. Und die weiteren Passagen sind auch wichtig. Die haben ja dann etwas höhere Mehrheit gefunden. Das ist ja so ein Zusammenhang dieser Fragen. Und 2/3 ist 2/3. Das ist schon eine gute Sache, meine ich, am Ende dieses ganzen Ringens.
Das Thema Homosexualität, gleichgeschlechtliche Partnerschaften spielt in dem Abschlussdokument keine große Rolle. Hat die Bischöfe in dieser Frage vielleicht auch der Mut verlassen, voranzuschreiten, weil konservative Bischöfe vor allem aus Afrika zu energisch dagegen gehalten haben?
Ich glaube eher, dass man da den großen Bogen des ganzen Papiers sehen muss, der ja sehr stark darauf ausgeht, die verschiedenen Situationen wohlwollend zu betrachten, immer wieder auch das Gute in den, wie Menschen leben, zu entdecken Und mir ist dieser große Duktus, der das öffnet, lieber als das in Einzelheiten jetzt festzulegen, gerade weil diese kulturellen Unterschiede so groß sind, ist es besser, diesen offenen Horizont des Papiers zu haben, in dem wir vor Ort dann auch handeln können, als wenn wir uns jetzt an Einzelfragen festgebissen hätten.
Nun liegt ja die Entscheidung beim Papst, was passiert nach 3 Wochen der synodalen Beratung. Da mag es ja fast paradox klingen, dass nun wieder der Papst es richten muss. Angesichts aber auch der Störmanöver, die es während dieser Synode gegeben hat, was den Arbeitsrhythmus der Beratung anging, auch die Widersprüchlichkeit, die Differenzen, die durchaus auch deutlich wurden in der Synodenaula. Haben Sie das Gefühl, dass diese Synode das Papstamt auch gestärkt hat?
Das würde ich sagen. Er will ja ein Papstamt in einer synodalen Kirche. Und er hat nochmal deutlich in der Schlussrede jetzt gemacht, dass er diese Vielfalt auch richtig findet, dass es die Auseinandersetzung gibt, dass auch mal über das normale Maß hinaus etwas gesagt wird im Eifer des Gefechts. Das hat er sehr deutlich gemacht, dass das auch für eine lebendige Kirche spricht. Und er hat jetzt mit diesen guten Ergebnissen der 2/3-Mehrheit natürlich für sich selber auch die gute Möglichkeit, das, was er will, was er jetzt in der Schlussrede nochmal deutlich gemacht hat, auch weiterzuführen.
Haben Sie diese Synode auch als einen Lernprozess für die Bischöfe und Kardinäle verstanden, dass man diskutieren kann, dass man streiten kann, dass man es auch aushalten kann, wenn es gegensätzliche Positionen gibt? War das so eine Art päpstliches Seminar in der Kirche?
Also ich glaube schon, die meisten haben das sicher so verstanden, weil der Papst ja auch bei der großen Rede am letzten Samstag gesagt hat, die lehrende Kirche ist immer eine lernende Kirche. Und ich glaube nicht, dass solche Gespräche, solche Offenheit, solcher Freimut vor 10 Jahren in einer Synode möglich gewesen wären. Das muss man ganz eindeutig sagen.
Bei den Beratungen haben ja Kardinäle, Bischöfe gesprochen, dann auch entschieden. Frauen haben bei diesem großen Thema Ehe und Familie nicht eine ganz große Rolle gespielt. Hat Sie das etwas enttäuscht?
Ja, ich habe das vorher schon gesagt, immer wieder, dass da eigentlich mehr Ehepaare und Frauen bei so einem Thema dabei sein müssten. Wir werden sicherlich nochmal die Synoden in sich reflektieren müssen. Der Papst hat selbst ja dazu angeregt in der Rede letzten Samstag, dass man die Methode der Synode nochmal mehr auch anschaut. Und muss sicherlich darauf hinweisen, dass wir da noch mehr das Volk Gottes und die Experten, die Erfahrungen der Menschen einbezieht. Wir hatten natürlich hier die Umfrage, wodurch vieles ja eingeflossen ist. Es ist ja nicht so, dass das nur in der Synodenaula passiert. Da kann man durch kurze Statements auch nicht viel machen. Sondern wir haben ja sehr differenzierte Ergebnisse der Umfragen gehabt, auf die der Papst auch immer wieder hingewiesen hat.
Die abschließende Frage, Herr Bischof, was nehmen Sie mit von dieser Synode zurück nach Osnabrück?
Ich glaube, dass es ein großer Anstoß ist, nochmal sehr viel aufmerksamer auf Familien auch zuzugehen und auch auf Menschen, die in schwierigen Ehe- oder Familiensituationen sind, auch aktiver darauf zuzugehen und nicht nur immer zu warten, wo vielleicht Probleme sind, weil die Synode insgesamt uns ermutigt, doch auch mehr auf Einzelfälle einzugehen. Also bei allem, was natürlich manchmal in unseren großen Gemeinden gefährdet ist, dass man sich dem Einzelnen und der einzelnen Situation nicht mehr genug zuwendet, brauchen wir doch sehr stark Personen, das können nicht mehr Priester und Geweihte nur sein, die, glaube ich, gerade die Situation der Familien, Ehe und Familie, der Lebenssituation der Menschen wahrnimmt.
Florian Breitmeier im Gespräch mit dem Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode über die Beratungen der 3-wöchigen Familiensynode in Rom. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Angesichts der wachsenden Zahl von ausländerfeindlichen Übergriffen und Drohungen haben Vertreter der Kirche zu entschlossenem Handeln aufgerufen. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch warnte vor einer Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft. Seit dem Auftauchen der Pegida-Bewegung vor einem Jahr habe eine furchtbare Entwicklung stattgefunden, sagte Koch. Er beklagte eine Verrohung und einen Abfall von Grundwerten und Kommunikationsstilen. Bischof Ulrich Neimeyer verteidigte die Verdunkelung des Erfurter Dombergs anlässlich der AfD-Demonstration. Man wollte dafür nicht eine schöne Kulisse bieten, erklärte der katholische Erfurter Bischof. Bei den bisherigen Veranstaltungen der Alternative für Deutschland seien Töne zu hören gewesen, die mit seinem Verständnis von Mitmenschlichkeit und Einfühlung in die Lage von Menschen, die in großer Not zu uns kämen, unvereinbar seien. Christoph Haramsa, Ex-Mitarbeiter der römischen Glaubenskongregation, darf nach seinem Outing bis auf Weiteres nicht mehr als Priester arbeiten. Bischof Richard Kasina im nordpolnischen Pelplin suspendierte ihn von seinen priesterlichen Aufgaben und untersagte ihm, priesterliche Kleidung zu tragen. Haramsa hatte sich Anfang Oktober bei einer Pressekonferenz in Rom zusammen mit seinem Partner als homosexuell geoutet. Der Glaubenskongregation, für die er gearbeitet hatte, warf er eine paranoide Homophobie vor. Darauf verlor er umgehend seinen Posten im Vatikan und seine Lehrbefugnis für päpstliche Hochschulen. Der Weltkirchenrat hat vor einem gewaltsamen Ende des Christentums im Nahen und Mittleren Osten gewarnt. Die Existenz der Christen in der Region sei durch Krieg, Gewalt und Terrorismus akut bedroht, erklärte der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Olaf Fikse Tveit. Der norwegische Lutheraner Tveit kritisierte die internationale Gemeinschaft. Deren Unfähigkeit, politische Lösungen für die Region zu finden, sei ethisch unerträglich. Die internationale Gemeinschaft trage eine Verantwortung und müsse sofort Maßnahmen finden, um die Konflikte in der Region zu beenden. Der Evangelische Kirchentag und der Katholikentag wollen auch nach dem Abgasskandal die Beziehungen zu ihrem Sponsor Volkswagen fortsetzen. Für die beiden Großveranstaltungen hatte der Konzern in den vergangenen Jahren für die Fahr- und Lieferdienste zwischen 60 und 110 Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Der Katholikentag setzte darauf, dass Volkswagen den Skandal schonungslos aufklären werde, sagte Geschäftsführer Martin Stauch. Auch der Deutsche Evangelische Kirchentag geht davon aus, dass Volkswagen die angekündigte Aufklärung umsetze. Mitte September war bekannt geworden, dass Volkswagen Millionen von Dieselfahrzeugen so manipuliert hat, dass bei Abgasuntersuchungen falsche Schadstoffwerte angezeigt werden. Anfang Oktober hatte der Naturschutzbund Deutschland die Verhandlungen mit dem Autokonzern über eine Verlängerung seines Sponsorenvertrags abgebrochen. Der Münsteraner Rechtswissenschaftler Fabian Wittrick sieht das sogenannte Verschleierungsverbot an nordrhein-westfälischen Grundschulen durch die Landesverfassung bestätigt. Wenn die Schule plausibel behaupten könne, dass Kinder Angst vor vollverschleierten Frauen hätten, dann tangiere das die Ordnung der Einrichtung, sagte Wittrick. Er äußerte sich zur Entscheidung zweier Grundschulen in Essen und Düsseldorf, die Vollverschleierung muslimischer Mütter auf ihrem Schulgelände zu verbieten. Für ein gesetzliches Verbot der Vollverschleierung an Schulen sieht der Jurist allerdings keine Grundlage. Dagegen kritisiert der Bonner Rechtsanwalt Yahya Martin Heising das Verschleierungsverbot an den beiden Grundschulen. Das Argument, die Kinder hätten Angst vor den verschleierten Frauen gehabt, sei nicht stichhaltig, sagte Heising, der muslimische Familien in Schulrechtsfragen vertritt. Das sei eine Bankrotterklärung an die pädagogischen Fähigkeiten der Lehrkräfte. Lehrer müssten in der Lage sein, auf die Situation einzugehen und den Kindern kulturelle Verschiedenartigkeit zu erklären, forderte Heising. Das höchste islamische Gremium Pakistans hat Frauen von der Schleierpflicht befreit. Es gebe im islamischen Recht der Scharia keine Verpflichtung für Frauen, Gesicht, Hände und Füße zu bedecken, entschied der Rat für islamische Lehre. Nach Medienberichten soll der Islamrat seinen Beschluss auf Betreiben des pakistanischen Innenministeriums gefasst haben. Das Ministerium sehe mit Sorge, dass Frauen unter Verweis auf das Verschleierungsgebot Fotos für Personalausweise und Pässe verweigerten. Der konservative Islamrat war 1962 als Beratungsgremium des Parlaments gegründet worden. Er soll die Übereinstimmung der weltlichen Gesetzgebung mit den Grundsätzen der Scharia sicherstellen. Pakistan ist ein vom sunnitischen Islam geprägtes Land.
Soweit die Meldungen. Der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani wurde am vergangenen Wochenende in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Gegen Ende seiner Dankesrede erklärte der Muslim Navid Kermani:
Ich möchte Sie um etwas Ungewöhnliches bitten. Ich möchte Sie bitten, zum Schluss meiner Rede nicht zu applaudieren, sondern für Pater Paolo und die 200 entführten Christen von Gadiathen zu beten. Und wenn Sie nicht religiös sind, dann seien Sie doch mit Ihren Wünschen bei den Entführten. Was sind denn Gebete anderes als Wünsche, die an Gott gerichtet sind? Ich glaube an Wünsche und dass sie mit oder ohne Gott in unserer Welt wirken. Ohne Wünsche hätte die Menschheit keinen der Steine auf den anderen gelegt, die sie in Kriegen so leichtfertig zertrümmert. Und so bitte ich Sie, meine Damen und Herren, beten Sie für die Christen von Gadiathen, beten Sie.
Beten für entführte Christen in Syrien. eine Aufforderung zum Gebet in einer öffentlichen Veranstaltung. Manche sahen darin einen Tabubruch und empfanden Kermanis Bitte ums Gebet in einem säkularen Umfeld als übergriffig. Unbestritten ist, Religion spielt in der Öffentlichkeit wieder eine viel größere Rolle als noch vor 20 Jahren. So auch in Hamburg. Dort haben vor 3 Jahren die Verträge der Stadt mit muslimischen und alevitischen Verbänden für Aufsehen gesorgt. Es waren die ersten derartigen Abkommen und regelten unter anderem die Einführung islamischen Religionsunterrichts sowie muslimischer Feiertage. Jetzt hat Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz gemeinsam mit Spitzenvertretern der Religionsgemeinschaften Bilanz gezogen. Daniel Kaiser war bei der Diskussion in der Hamburger Universität dabei.
Für Olaf Scholz sind die Hamburger Verträge Markenzeichen einer toleranten Stadt. Der erste Bürgermeister ist sich sicher, die Abkommen werden die Integration weiter erleichtern.
Unzählige Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak zum Beispiel kommen jetzt nach Europa, nach Deutschland und nach Hamburg. Sie kommen auch wegen unserer religiösen Toleranz. Und mit den Verträgen sind wir gut vorbereitet.
Auch die beteiligten Muslime sind zufrieden. Mustafa Joldasch, der Vorsitzende der Schura, des Rates der islamischen Gemeinschaften in Hamburg, nannte den Vertrag das Ergebnis jahrzehntelanger Gespräche.
Er ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist ein Beweis des gewachsenen Vertrauens zwischen Politik und Religionsgemeinschaft. Und wir sind froh, dass wir da Pionierarbeit geleistet haben als Muslime. Und sind natürlich auch dankbar, dass ein positiver Impuls ausgegangen ist, die Muslime, die hier seit Jahrzehnten in Frieden leben, zu trennen von einer Islamismusdebatte, die uns allen sauer aufstößt. Das ist etwas, was Hamburg auszeichnet.
Hamburg sei die Hauptstadt des interreligiösen Dialogs, sagte Joldasch. Baykal Aslanburger von der alevitischen Gemeinde betonte den symbolischen Wert des Vertrages.
Dieses Gefühl, dass wir gleichberechtigte Partner sind, dass wir in dieser Gesellschaft willkommen sind. Und das vermittelt uns der Staatsvertrag. Und das ist die größte Errungenschaft für uns.
Ein zentraler Punkt der Verträge ist der gemeinsame Religionsunterricht für Schüler aller Glaubensrichtungen. Da stoße er bei den anderen muslimischen Verbänden in Deutschland allerdings auf Kritik, räumte Joldasch für die Hamburger Schura ein. Auch der katholische Weihbischof Hans-Jochen Jaschke und der Vorstand der jüdischen Gemeinde Bernhard Efferts sagten, dass ihnen ein jeweils eigener Religionsunterricht wichtiger sei.
Religion braucht ein Zuhause und von dem Zuhause aus kann ich andere auch in ihrem Zuhause wahrnehmen, sie zu mir einladen, mich einladen lassen.
Ich kann mit dem Weltoffenen zurzeit nichts anfangen. Wir müssen erstmal die Reise nach uns innen antreten, um wieder Judentum zu entdecken.
Skeptisch zeigte sich Bürgermeister Scholz allerdings bei den Forderungen erklärter Atheisten, den Religionsunterricht mitgestalten zu wollen. Das hatte ein Vertreter der Humanistischen Union während der Diskussion angesprochen. Immerhin seien mehr als die Hälfte der Menschen in der Stadt konfessionslos, lautete sein Argument. Scholz widersprach.
Also den missionarischen Atheismus, den halte ich auch, wenn ich das offen sagen darf, für eine kleine Minderheit. Und weil das so ist, bin ich also, obwohl ich niemandem einen Rat zu geben habe, was den Religionsunterricht für alle betrifft, eher skeptisch.
Auch Buddhisten und Hindus in Hamburg haben Interesse an eigenen Staatsverträgen. Der Bürgermeister wies allerdings darauf hin, dass dies immer ein langer Weg sei.
Und deshalb gibt es jetzt keine Situation, wo ich jetzt als Idealvorstellung habe, jeder, der das Wort Religion morgens am Montag um 9 Uhr ausspricht, hat am Dienstag einen Staatsvertrag.
Religion ist wieder ein großes Thema. Das sei relativ neu, sagte Wolfram Weiße von der Akademie der Weltreligionen, der gemeinsam mit der Hamburger Hauptkirche St. Petri die Diskussion organisierte.
Bis vor 15 Jahren schien es so, dass für Westeuropa die Säkularisierungsthese gelten würde. Nämlich zurückgehende Kirchenmitgliedschaften, geringer werdendes Interesse an Religion in Gesellschaft und auch in Universität. Das hat sich in den letzten 15 Jahren erheblich verändert. Der Stellenwert von Religionen im Plural allerdings für die Gesellschaft, aber auch für die Wissenschaft hat sich seit dieser Zeit nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit erhöht.
Bürgermeister Scholz betonte, dass es trotz der Trennung von Staat und Kirche aus historischen Gründen immer noch viele Berührungspunkte zwischen beiden Seiten gebe. Alle Religionsvertreter auf dem Podium lobten die Neutralität des Senats. Mustafa Joldasch legte für die Hamburger Muslime ein Bekenntnis zum säkularen Staat ab, in dem Religion und Politik Partner sind.
Dann ist das die ideale Gesellschaftsform, wie wir sie hier in Hamburg auch versuchen zu verwirklichen. Und ich denke, Säkularismus ist das Modell, das auch vielen muslimischen Staaten dienen sollte.
Religion habe ihren festen Platz in der Gesellschaft, aber es gebe eben Grenzen, betonte der katholische Weihbischof Hans-Jochen Jaschke.
Der säkulare Staat tut der Religion gut. Ein Gottesstaat verdirbt die Religion. Verdirbt die Religion.
Wie viel Religion verträgt der säkulare Staat? Daniel Kaiser über eine Diskussion in der Hamburger Universität. Es luttert gewaltig im deutschen Lutherlande. Der Countdown läuft. Noch 371 Tage, bis die Protestanten am Reformationstag 2016 den offiziellen Startschuss geben zum Reformationsjubiläum. 500 Jahre nach dem Thesenanschlag Martin Luthers. Doch was ist diese Jubelfeier? Reklame für die Reformation, PR für die EKD oder Marketing für Martin? In diesem Jahr könnte man den Reformationstag ja noch einmal ganz ruhig begehen, Kraft sammeln, Atem holen. Wäre da nicht, wie in jedem Jahr, das schaurig grelle Halloween? Eine Glosse von Hans-Heinrich Obuch.
Was für ein Mumpitz, dieser Halloween-Tag, dieser Fasching in Orange, diese heidnisch anmutende Kulthandlung, dieser Tanz um den goldenen Kürbis. Margot Käßmann, die Lutherbotschafterin, hat diesen Gruseltrubel ja schon mal als Zeichen einer Karnevalisierung unserer Gesellschaft kritisiert. Recht hat sie. Denn ausgerechnet zeitgleich zum Reformationstag versammeln sich die Anhänger dieses vermeintlich irischen Volksbrauches zu ihren Beschwörungsfeiern laut, nervig und anstrengend. Ein Festival des Lärms und der ja wohl Vertreibung der bösen Geister. Aber Hauptsache Unterhaltung, Hauptsache Party, das Ganze mit fast schon sakralem Brimborium angereichert. Show, Eventcharakter, Konsum inklusive. Dabei wird zu exakt demselben Termin der Reformationstag begangen, dieser Tag der Besinnung, der inneren Einkehr. Da heißt es Gott lauschen mit Muße und Mediation in christlicher Tradition. Besonders jetzt, da sich schon ganz langsam das große Reformationsjubiläum ankündigt. Mit dem Reformationstag im nächsten Jahr beginnt es, mit dem Reformationstag am 31.10.2017 endet es, dann heißt es 500 Jahre Reformation. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche Wittenberg geschlagen haben. So ein Jubiläum muss angemessen vorbereitet werden und dies natürlich mit der gebührenden lutherischen Andacht und Demut, damit sich die Protestanten schließlich von den Halloween-Hallodries unterscheiden können. Und siehe da, der evangelische Werbedienst hat sich dazu bereits einiges einfallen lassen. Ganz viel findet sich im Angebot. Lutherkekse, Lutherbonbons und Luthertaschen, der Playmobil-Luther, ach wie süß, Kaffeetassen und Frisbeescheiben mit Luther-Porträt und Guten Morgen Christenheit, ein Frühstückbrettchen mit Luthers Morgensegen. Und außerdem ein besonderer Service der Nordkirche, der Luther-Ship für Einkaufswagen. Erst damit lässt sich der Konsumrausch zu Halloween und an allen anderen Tagen ertragen. Wir erfahren von der Nordkirche, dass die technischen Auflagen für den Luther-Chip hoch sind, damit er im Geldautomaten nicht als Zahlungsmittel missbraucht werden kann. Den Chip gibt es auch einzeln, eingefasst in einen Schlüsselanhänger. Kirchengemeinden können größere Mengen in Messing- und Goldfarbe bestellen und das im Internet rund um die Uhr, auch am arbeitsfreien Sonntag. Schöne neue Warenwelt. Und überhaupt, der Einkaufswagen mit Luthers Konterfei im Münzfach wird gewissermaßen als Konsumkutsche aufgewertet. Auch eine Art von Weihe. Hier schieben und kaufen wir und können nicht anders. Und so fügt sich alles. Halloween wird abgekanzelt als weltliche Show in einer aufdringlichen Spaßgesellschaft. Der Wahl bleibt der Reformationstag ein sinnstiftendes Ereignis. Von wegen Big Business. Und so kurven wir mit dem Luther-Chip im Einkaufswagen alles andere als sinnentleert durch die riesigen neuen Kathedralen der Wahnästhetik und frönen guten Gewissens dem Konsumrausch. Keine Frage, das Reformationsjubiläum nimmt mit dem Luther-Chip im Einkaufswagen so richtig Fahrt auf.
Eine Glosse von Hans-Heinrich Obuch. Das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Im Forum am Sonntag widmen wir uns um 5:05 Menschen in Norddeutschland, die ihren Glauben, die ihre Religion gewechselt haben. Der Titel mit Leib und Seele. Am Mikrofon wünscht Ihnen Michael Hollenbach einen schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.